Punkt 1. Das doppelte Datum des Abfalls. Mit fast 40-jähriger Verspätung wird seit einigen Wochen auf den Internetseiten der Universität Jena von einem archäologischen Fund berichtet, der den Jenaer Geologen und Urgeschichtsforscher Dietrich Mamia bereits im Jahre 1963 gelungen ist. Bei Grabungen im Tagebau Königsaue in der Nähe von Aschersleben hatte er zwei fingergroße Klümpchen einer schwarzbraunen Masse entdeckt, die er zunächst für verhärtetes Harz gehalten hat. Wo bis 1977 Braunkohle abgebaut wurde, ich zitiere, befand sich vor 80.000 Jahren ein See. Von Zeit zu Zeit stoppten hier die Neandertaler, jagten in den umliegenden Steppen und ließen beim Weiterziehen ihre Abfälle zurück. Mitten im steinzeitlichen Müll lagen die beiden Klümpchen. Eines von ihnen war dazu verwendet worden, eine Klinge aus Feuerstein in einen Holzgriff einzukicken. Es trug sogar noch den Fingerabdruck des Neandertalers, der dieses frühe Messer hergestellt hat. Zitat Ende. Kürzlich erst haben nun chemische Analysen ergeben, was es mit dieser Substanz auf sich hat. Es handelt sich um Birkenpech, das den Neandertaler offenbar als Mehrzweckwerkstoff zum Kleben, zum Schäften von Werkzeugen und zum Abdichten benutzt hatten. Da Birkenpech durch ein sehr aufwendiges Verfahren, nämlich indem man Birkenrinde unter Luftabschluss auf eine konstante Temperatur zwischen 340 und 370 Grad Celsius herzustellen ist, werden an diesen Fund nun weitreichende Schlussfolgerungen geknüpft. Die Gewinnung dieser Substanz, ich zitiere, setzt nicht nur die Befähigung zu begrifflichem Denken und zielgerichtetem Handeln, voraus, notwendig ist ebenfalls, die Begabung, komplizierte Wissensinhalte weiterzugeben, die sich mit Gesten allein nicht ausdrücken lassen. Die logische Konsequenz: Wenn die Neandertaler von Königsaue Birkenpech herstellen konnten, müssen sie auch eine Sprache besessen haben. Auch aus der Geschichte dieser Entdeckung, selbst und ihrer 40-jährigen Latenz lassen sich Konsequenzen ziehen. Eine Wissenschaft, die Kenntnis über den Neandertaler erlangen will, darf, so scheint es, an Abfallhaufen nicht achtlos vorübergehen. Freilich ist diese Lehre in der Geschichte der prähistorischen Archäologie alles andere als neu. Doch auch heute noch scheint der Zusammenhang zwischen Müll und Sprachvermögen, zwischen Abfällen und dem Bestand symbolischer Ordnung derart ungeheuerlich, dass selbst dann, wenn der Abfall systematisch berücksichtigt wird, das aus ihm zu gewinnende Wissen gleichwohl Jahrzehnte auf sich warten lassen kann. Dabei ist es gleichgültig, auf welchen genauen Umstand diese Latenzzeit, dieser Aufschub zurückzuführen sein mag. Sei es, dass der Abfall, der gefunden wurde, und dass das, was im Abfall gefunden wurde, tatsächlich erst mit erheblicher Verspätung, womöglich aus einem zufälligen Anlass, einer genauen Analyse unterzogen worden ist. Oder sei es, dass, was theoretisch immerhin denkbar wäre, die technischen Verfahren zur Untersuchung des gefundenen Materials erst später entwickelt worden sind. Anscheinend bleibt der Abfall zunächst auch der vom Archäologen aufgehobene Abfall, was er ist. Er hat, wenn man so will, seine eigene Zeit der Lesbarkeit. Der Abfall hat, mit anderen Worten, nichts von jener unmittelbaren Evidenz des Augenscheins, die, der naiven Vorstellung des Laien zufolge, dem archäologischen Fundobjekt eignet wie einem Schatz des Triaos. Sondern er muss transformiert werden, bevor er bedeutet. Es gibt stets eine Vorgeschichte seiner Bedeutung. Abfall, der zum Objekt archäologischen Wissens wird, ist demnach doppelt datierbar. Er ist einerseits charakterisiert durch den Zeitpunkt seiner Entstehung und er ist andererseits gekennzeichnet durch den Zeitpunkt seiner Deutbarkeit, mit dem er, zuvor unbeachtet oder unbrauchbar, gleichsam in die Geschichte eintritt. Alles in allem ist der Abfall mehr als jedes andere Objekt ein strukturell vorgeschichtliches Ding. Wenn dem so ist, wenn man also den Abfall als ein strukturell vorgeschichtliches Ding anzusehen hat, dann liegt es nahe, dass umgekehrt auch die Vorgeschichte, und zwar die Vorgeschichte als eine wissenschaftliche Disziplin, vom Abfall nicht trennbar ist. Vorgeschichte wäre als Wissenschaft ohne Rekurs auf Abfall nicht möglich. Wie dieser ist auch die Wissenschaft der Vorgeschichte doppelt datierbar. Nämlich einerseits hinsichtlich ihrer Entstehung, hinsichtlich der Bedingungen ihrer Möglichkeit und andererseits im Hinblick auf den Zeitpunkt der Entdeckung jedes einzelnen ihrer Objekte. Das ist zwar von ihr gewissermaßen jederzeit ins Auge gefasst, aber erst zu einer bestimmten Zeit gedeutet werden kann. Die Vorgeschichte selbst ist in ihren Details immer neu zu entdecken. In diesem Sinne möchte ich einerseits von dem Zusammenhang zwischen Abfall und Vorgeschichte und andererseits von dem Plural der Entdeckungen der Prähistorie im 19. Jahrhundert sprechen. Zwischen dem Abfall und der Entdeckung besteht ein Spannungsverhältnis, insofern Entdeckungen gewöhnlich allem anderen als Abfall gewidmet sind. Dass Abfall ins Blickfeld von archäologischen Ausgrabungen, von Entdeckungen geraten kann, versteht sich nicht von selbst, sondern diese Möglichkeit tritt erst im Laufe des 19. Jahrhunderts in Erscheinung. Mit ihr ist zugleich der Anfang der Vorgeschichtsschreibung verbunden. Dieser Anfang jedoch ist keinesfalls einmalig. Vielmehr vollzieht sich die Entdeckung der Vorgeschichte mit der Entdeckung jedes ihrer Objekte immer wieder neu. Im Zentrum meiner folgenden Überlegung steht die Frage, in welchem Modus sich dabei jeweils die Abfälle als Zeichen darstellen und zu erkennen geben. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Prähistorische Vorgeschichte, eine Fahrbau erzählen. In seinem 1879 erschienenen Roman Auch einer hat Friedrich Theodor Fischer diesen Darstellungsmodus vorgeschichtlicher Zeichen literarisch exponiert. Fischers Roman, lange Zeit ein Kultbuch der akademisch gebildeten Leserschaft, enthält eine umfangreiche, mehr als 250 Seiten lange sogenannte Fahldorf-Geschichte, die sich auf eine der spektakulären Entdeckungen der Vorgeschichte bezieht, nämlich auf die steinzeitlichen Pfahlbauten, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem in den Schweizer Seen sehr zahlreich aufgefunden worden sind. Erzählt wird von der Pfahldorfgemeinde Robanus, die sich, wie es zur näheren geografischen Bestimmung heißt, Zitat, wenige Meilen entfernt von der größeren Wassergemeinde Thurig findet. Zitat Ende. Dabei wird die prähistorische Kultur nicht aus Überresten extrapoliert, sondern als quasi lebendig unmittelbar vor Augen gestellt. So, damit Sie das in etwa nachvollziehen können, was es heißt, habe ich Ihnen hier eine Abbildung mitgebracht, die aus einer Schrift von Ferdinand Keller stammt, also eine Abbildung etwas, das man natürlich ab 19. Jahrhundert nicht mehr sehen konnte. Also das ist der Versuch, also sich auszumalen, wie eigentlich das Pfahldorf irgendwie mal am Ufer dieses Sees bzw. im seichten Wasser des Sees gestanden hat. Das wirkt schon in gewisser Weise eine sehr idyllische Behausung. Also, so wie es hier geschieht, wird eben auch in einem Roman, also das Leben in diesem Dorf und das Dorf selbst, lebendig vor Augen gestellt. Das Dorf, das offenbar an der Schwelle vom Steinzeit zum Bronzezeitalter steht, sieht sich mehr und mehr, so erfährt man in dem Roman, beziehungsweise in dieser Erzählung, durch den Wandel der Zeiten tangiert. Nicht zuletzt bringt der Besuch eines Fremdlings, der Gegenstände aus Erz mit sich führt und freidenkerische als blasphemisch empfundene Reden hält, Unruhe ins Dorf. Erst recht aber gerät der prähistorische Alltag durcheinander, als einer der Bewohner eines Tages eine seltsame Entdeckung macht. Ich zitiere. Die ungewöhnliche Hitze dieses Sommers hatte einen Teil des Sees trockengelegt. Ein Pfahlbürger mit Namen Massikongur meinte einmal, als er in die Spalten des gedörrten und geborstenen Schlammes hineinsah, etwas wie Tonscherben, ein andermal etwas wie eine rohe Axtklinge von Stein zu bemerken. Er war ein nachdenklicher, wissbegieriger Mann. Er fing an zu graben. Zitat Ende. Massikongur tut also, was vor ihm noch kein Pfahldorfbewohner getan hat. Er wird Archäologe. Die Anlage zur Nachdenklichkeit und Wissbegier, die er in sich trägt, führt ihn, den prähistorischen Menschen, als ein ungewohnter Ort die Reste von Gegenständen, von Tongeschirr und einfachen, grob behauenen und nicht geschliffenen Werkzeugen bemerkt, offenbar geradewegs zur Wissenschaft des Staates. Massiko Mur, der prähistorische Pfahlbürger, gräbt die Überreste einer uralten Kulturschicht aus, einer aus unvordenklichen Zeiten stammenden Pfahlbausiedlung, deren Alter ihn und die übrigen Dorfbewohner, die er als Zeugen herbeiholt, erschauern lässt. Zitat. Doch viel größer als der Schauer war das Staunen, das Gefühl des Dunkels, der Reiz, die Begierde, das Gelichte zu sehen. Man versetzte sich billig in den Kopf eines Pfahlbewohners. Dann versenke man sich in den Gedanken Kulturperioden, ungeheure Zeiträume, ewiger Wechsel. Man werfe nur einen Blick in die Perspektive der Betrachtung, die sich daran knüpfen, und man wird begreiflich finden, dass die Geister gründlich verwirrt, beunruhigt, ja, durchschaut waren. Zitat Ende. Was Friedrich Theodor Fischers Pfahldorf-Geschichte hier schildert, ist, so kann man sagen, nichts anderes als die Entdeckung der Vorgeschichte. Er schildert sie aber nicht nur als Entdeckung einer versunkenen prähistorischen Welt, sondern er schildert sie zuerst und vor allem als Entdeckung der prähistorischen Wissenschaft durch die Menschen der Steinzeit. Die Vorgeschichte einerseits und die Archäologie, die diese Vorgeschichte entdeckt, auf der anderen Seite, sind gleichen Ursprungs. Das heißt, die Steinzeitmenschen besorgen ihre Entdeckung gleich selbst. Die doppelte Datierbarkeit der prähistorischen Objekte, die Unterscheidbarkeit also zwischen der Zeit ihrer Entstehung und der Zeit ihrer archäologischen Deutbarkeit, sie scheint in Fischers Pfahlbaugeschichte zu kollabieren. Den Lesern, die sich gleichsam eben erst, nämlich 1856, mit den ersten Ausgrabungen von Pfahlbauten an den Gedanken der vor Jahrtausenden existent gewesenen Steinzeitsiedlungen haben gehören müssen, diesen Lesern ruft die Erzählung zu, Zitat, man versetze sich billig in den Kopf eines Pfahlbewohners. Dann versenke man sich in den Gedanken Kulturperioden, ungeheure Zeiträume, ewiger Wechsel. Zitat Ende. Zwischen beiden hier geforderten Akten der Einführung, beiden Akten des Hineinversetzens und Versenkens, liegen mehrere tausend Jahre. Die Einführung in den prähistorischen und gleichzeitig prähistorisierenden Pfahldorfbewohner vervielfacht die Gegenwart. Sie durchmischt die Zeiten und entzweit den wissbegierig lesenden, den forschenden, gabenden Bürger mit sich selbst. Da schauert in der Blick der Pfahlbauer in den ausgetrockneten Grund des Sees und den die Lektüre auslöst, ist sowohl der Schauer der Ansicht einer sich ins Unendliche, vorgeschichtliche, vertiefende Zeit, als auch der einer Aussicht auf die unendliche Ebene einer Vorgeschichte, in der wir uns befinden. Die Steinzeit, so besagt die Pfahldorf-Erzählung, ist jetzt. Zugunsten einer solchen Durchmischung der Zeiten werden in der Erzählung sämtliche Register gezogen. Immer wieder springt der Grabungsbericht, den der Text gibt, von der Gegenwart des Pfahldorfbewohners Massiko Mur in das Heute des Lesers und wieder zurück. Zitat, er hackt und hackt und stößt, nachdem er einige Schuhe in die Tiefe gelangt, auf größere Scherben von Töpfen, denen gleich, die man jetzt gebraucht, aber weit roman vor. Der Ton gröber, unverarbeitet, unverarbeiteter und viel schlechter gebrannt als der jetzige, die Rundung unförmlicher, als man sie heutzutage herzustellen versteht. Jetzt, heutzutage. Das heißt, dazumal, als Massiko Mur lebte, wo die Glasur und die Töpferscheibe zwar auch noch nicht bekannt, aber doch die Brennung sorgfältiger Augenmaß und Hand in der Formung ungleich sicherer und feiner geworden war. Zitat Ende. Die Verwirrung dessen, was jetzt meint, die Heterogenität des heutzutage, ist hier unverkennbar. Zitat, jetzt, heutzutage, das heißt dazumal, als Massiko Mur lebte. Zitat Ende. Die Informierteren unter Fischers Lesern müssen die Pfahldorf-Geschichte als eine Schlüsselerzählung sehen. Wer ist Massiko Mur? Dahinter verbirgt sich, wenn man angesichts des kaum veränderten Namens überhaupt so sagen kann, der Schweizer Schulpfleger Jakob Messikomer aus Wetzikon, der von den Funden der Pfahlbauten, die man in den 1850er Jahren bei dem zu seiner Gemeinde gehörenden Dorfflecken Robenhausen entdeckt hat, eine wertvolle kleine Sammlung angelegt hat. Robenhausen. Das ist zugleich nichts anderes als jenes Dorf Robamus, von dem die Pfarrdorfgeschichte spricht. Und die wenige Meilen entfernte größere Wassergemeinde Thurig, von der darin die Rede ist, soll Zürich an Zürich erinnern. Mit diesen leichten, allzu leicht durchschaubaren Entstellungen der Gegenwart des 19. Jahrhunderts setzt sich die Pfarrdorferzählung zugleich, und dies ist entscheidend, an die Stelle der vorgeschichtlichen Funde, um diese als genauso mühelos lesbar erscheinen zu lassen. Die Prähistorie, will das sagen, ist nichts anderes als ein unschwer entzifferbarer Schlüsselroman der Gegenwart. Sie ist eine schon immer und schon in der Epoche der Steinzeit lesbare Schrift. Schon damals, so heißt es etwa in Bezug auf die in dem ausgetrockneten See gefundenen Tierreste, ich zitiere, waren unsere Pfarrbürger so weit ganz exakte Osteologen, dass sie genau bestimmen konnten, ob ein Teil eines Knochengerüstes einem der ihnen bekannten Tiere angehörte. Das Verarbeiten des Beins zu so mancherlei Geräten und das beliebte Spalten, um die Kraft und die Leckerspeise des Marks zu gewinnen, hatte ihnen eine große Sicherheit des Blicks verliehen. Folglich sind es die Bedürfnisse des Markens und die Verrichtungen des zu ihrer Befriedigung notwendigen Handwerks, sind es die Herstellung von Geräten und die Gewinnung von Leckerspeisen, die die entscheidende archäologische Kenntnis vermitteln. Der prähistorische Archäologe gewinnt seine Kompetenz als versierter Handwerker und geschmäckerischer Gourmet. Zugleich aber driften gerade an diesem Punkt die Zeiten wieder auseinander. Erweisen gerade hier Hand und Gaumen des Pfarrdörflers ihren begrenzten Horizont. Denn es finden sich tierische Überreste, mit denen die Pfarrbürger nichts anfangen können. Zitat: Nun tauchten mancherlei Knochen auf von sehr ansehnlichen Tieren, die man durchaus nirgends hinzutun musste. Man staunte, man riet vergebens, denn man wusste nichts mehr vom Mammut. Wer noch kein Nashorn, noch keine Löwen gesehen und geschlachtet hatte, wie sollte er das Ganze ihres tierischen Baus sich denken, wie ihre Gattung und Art feststellen können, wenn er Reste ihrer Knochen fand? Zitat Ende. Diese Knochen sind denen, die sie finden, gleichsam zeitlich voraus. Sie sind prähistorischer als prähistorisch. Sie sind modern. Das Älteste erscheint ihr als das, was am spätesten deutbar ist. Und erst jene Epoche, die alles zu deuten vermag, die moderne, erscheint so als die, die allem zeitgemäß ist. Alle archäologischen Funde aber, sowohl die schon immer als auch die erst spät bekannten, werden in der Pfarrdorfgeschichte unter ein und derselben Überschrift versammelt. Ich zitiere: Man entdeckt Küchenabfälle, Fischgräten, Körner von Himbeeren, Erdbeeren, allerhand Knochen. Zitat Ende. Expansion und Kontraktion der Zeit im Zeichen des Abfalls. In der Pfarrdorfgeschichte von Friedrich Theodor Fischer scheint vieles, wenn nicht alles, über den Mahnen zu gehen. Wer noch nie einen Löwen geschlachtet hat, der kann auch dessen Knochen nicht erkennen. Was der Archäologe zu finden vermag, ist vor allem Speiserest und Küchenabfall oder wenigstens Werkzeug und Hilfsmittel der eigenen Subsistenz. Fischer hat sich hier sehr genau an die Umstände jener ersten Entdeckung der Pfahlbauten gehalten, von der Friedrich Keller im Jahre 1856 berichtet hat. In seinem Bericht über die Entdeckung der Pfahlbauten im Züricher See lässt Ferdinand Keller keinen Zweifel daran, dass es gerade Abfälle sind, welche die entscheidende Fundstelle ausmachen. Keller unterscheidet an der Stelle des Sees, wo die Pfähle entdeckt worden sind, drei verschiedene Schichten. Ich weiß nicht, ob das für Sie aus der Entfernung sichtbar ist. Er unterscheidet also drei verschiedene Schichten. Ich zitiere: Die oberste Schicht des ausgehobenen Bodens bestand aus gelblich-grauem Stamm. Also das wäre diese. Wie solcher sich überall in den seichten, vom Wellenschlage weniger bewegten Einbuchtungen des Sees ansammelt. In dieser Schicht bemerken die Arbeiter keine Spur von Pfahlplatten oder Tierresten. Die zweite 2 bis 2,5 Fuß-dicke Schicht bestand ebenfalls aus sandigem Lecken, war aber durch die darin stattgehabte Verwesung einer großen Menge organischen Stoffes schwarz gefärbt. In dieser, die wir des besseren Verständnisses wegen die Kulturschicht heißen wollen, kamen die Köpfe der Pfähle und alle übrigen Altertumsgegenstände zum Vorschein. Die dritte Schicht, die sich bis zu beträchtlicher Tiefe fortsetzen mag, stammt gleich der ersten aus hellem Lecken, womit das Seebecken fast überall belegt ist. Sie enthielt die unteren Teile des Fahrwerks, sonst aber keinerlei bearbeitete Gegenstände oder Tierüberreste. Zitat Ende. Dunkel auf hellem Grund, gleichsam schwarz auf weiß, ist mit der Ausdehnung der sogenannten Kulturschicht zugleich die Ausdehnung der ehemaligen Siedlung bezeichnet. Denn diese Schicht, die ihre schwärzliche Farbe von den verwesten Nahrungsresten von Küchenabfällen erhalten hat, findet sich im ganzen Seeboden nur dort, wo Menschen gewesen sind. Zitat: Niemand, der während der Ausgrabung den Ort besuchte und der die teilweise durch Anhäufung animalischer Stoffe entstandene und auf den Fundort beschränkte Humusschicht gesehen, hat in Abrede gestellt, dass wirklich an und auf der Stelle, wo das Fahrwerk und die Produkte menschlicher Tätigkeit zum Vorschein gekommen, eine Ansiedlung gestanden haben. Aller Abfall von Holz, die Überbleibsel verzehrter Tiere, unbrauchbar gewordenes Geräte wurden ins Wasser geworfen, wo sie in Schlangen versanken. Zitat Ende. Die Weise, wie hier den Abfällen und gerade den Küchenresten die Evidenz eines vorgeschichtlichen Fundes zugetraut wird, ist nicht ganz ohne Vorbild. Tatsächlich hatte sich eine der wichtigen prähistorischen Entdeckungen der Mitte des 19. Jahrhunderts gerade mit Küchenabfällen verbunden. An den Küsten Dänemarks hatte Warsaw 1849 begonnen, die langgestreckten niedrigen Hügel zu untersuchen, die sich dort erheben. Wie sich zeigte, enthielten diese Hügel große Massen von Muscheln und insbesondere Austern. In diesen Muschelhaufen fanden sich Asche, Knochenreste, Feuersteine, Topfscherben und Werkzeug. Also mussten sich hier, so folgerte man, die Wohnstätten von Menschen gefunden haben, die sich hauptsächlich von Muscheln ernähren. Die Fundstellen bezeichnete man entsprechend als Küchenabfälle, Stöckenmeldinger. Und unter diesem Namen haben sie in der Geschichte der prähistorischen Archäologie einen festen Platz erhalten. Und zwar unter anderem deshalb, weil sie die durch den Dänen Thomsen bereits 1836 getroffene, jedoch im ganzen 19. Jahrhundert umstrittene Unterscheidung von Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit festigten, indem sie eine genauere Differenzierung der Steinzeit verhindern. Nicht zufällig hat Rütimeyer 1860 in seiner, so der Titel, Untersuchung der Tierreste aus den Pfahlbauten der Schweiz, die an Ferdinand Kellers Arbeiten anknüpft, ausdrücklich an diese Fundstätten erinnert und sie mit der Entdeckung der Pfahlbauten verknüpft. Zitat: Ein Feld von unerwarteter Ergiebigkeit ist aufgedeckt worden in den Abfällen früherer Kulturstätten, welche an vielen Meeresküsten und in Binnenländern an vielen Seeufern angehäuft liegen, als Spuren alter Ansiedlungen, die damals mit Vorliebe im Wasser auf Pfählen angelegt worden waren. Die Untersuchung des Küchenmoders solcher alten Völker, der Kjöckenmödinger der Schweden, das heißt der Abfälle ihrer Mahlzeiten, hat in Dänemark und Schweden seit längerer Zeit zu den wichtigsten Resultaten über den Kulturzustand sowie über die tierischen und pflanzlichen Zeitgenossen der früher dort angesiedelten Menschenstämme geführt. Zitat Ende. Dass nur wenige Jahre nach dem dänischen Kjöckenmödinger auch die Schweizer Pfahlbauten entdeckt worden sind, verweist auf eine Umdisponierung des archäologischen Blicks, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich vollzieht. Zwar sind die ersten Pfahlsiedlungen, wie auch Friedrich Theodor Fischer es schildert, durch eine langanhaltende Trockenheit in den Jahren 1853 und 1854 durch das so verursachte Sinken des Wasserspiegels ans Tageslicht gekommen. Gleichwohl waren damit nur die äußeren Rahmenbedingungen einer Sichtbarkeit gegeben, zu der, um die Entdeckung prähistorischer Objekte zu ermöglichen, notwendig eine spezifische Disposition des Wissens beitragen musste. Diese Wissensdisposition lässt sich als die Bereitschaft umschreiben, den auf dem Grund eines Sees abgelagerten Unrat Aufmerksamkeit zu schenken. Dass es nicht die günstigen klimatischen Bedingungen allein waren, die die Entdeckung der Pfahlbauten ermöglicht haben, wird etwa daraus ersichtlich, dass die Pferde durchaus schon früher bekannt gewesen sind. So wurden gerade jene Pfahlanlagen, die Ferdinand Keller Mitte der 50er Jahre beschreibt, bereits im Jahre 1829, und zwar anlässlich der Aushebung eines Hafens, bemerkt. Es ist sehr zu bedauern, schreibt Keller, ich zitiere, es ist sehr zu bedauern, dass wir von dieser Ausgrabung, also von 1829, welche eine Menge Fundstücke lieferte, keine genauere Nachricht besitzen. Die herausgehobene Erde wurde mit allen Gegenständen auf Kähnen in den See hinausgeführt und in die Tiefe versenkt. Zitat. Damals, also 1829, ist der Abfall, den man ans Tageslicht förderte, Abfall geblieben. Man warf ihn einfach ein zweites Mal weg und wiederholte damit, ohne darum zu wissen, einen Akt der Aussonderung, wie er bereits in vorgeschichtlicher Zeit an derselben Materie vollzogen worden war. Noch bemerkenswerter in diesem Zusammenhang ist der ebenfalls von Keller erwähnte, bei Nidau im Bielersee befindliche Scheinberg, auf den man erst nach der Entdeckung der Pfahlbauten im Zürcher See aufmerksam geworden ist. Obwohl dieser ganz offenkundig von Menschenhand errichtete und deutlich sichtbare Steinberg mit seinen ebenfalls sichtbaren, einer bronzezeitlichen Siedlung zugehörigen Fähnen seit langem bekannt war, hat sich augenscheinlich niemand dafür interessiert. Zitat: Es ist fast unbegreiflich, so schreibt Keller, dass der Steinberg, der von Fischern am meisten besucht und der ergiebigste Ort des ganzen Bielersees, wo Tag für Tag eine Anzahl Barkern stationieren, erst jetzt sie als einen der reichsten Fundorte keltischer Altertümer offenbart, obgleich seit Jahrhunderten die Blicke des Fischers darüber hinwandern. Zitat Ende. Und noch ein dritter Fall eines solchen mangelnden prähistorischen Interesses wird von Keller festgehalten. Im Winter 1843-44 wurde zu Mähnedorf am Zürcher See die Aushebung eines Hafens vorgenommen. Zitat: Der Ort, wo gegraben wurde, war nur ein paar Schritte vom jetzigen Ufer entfernt. In geringer Tiefe stießen die Arbeiter auf eine schwärzliche Dammerde, die beim Ausstechen einen moderartigen Geruch verbreitete, aus der Verwesung von Holz und tierischen Substanzen sich gebildet hatte und mit Vorteil als dünner, nahen Wiesen ausgebreitet wurde. In dieser Erde wurden Knochen von Tieren und Hörnern, mancherlei Gerätschaften und eine Menge sehr schön erhaltener Steinbeile gefunden. Viele Stücke wurden zerschlagen oder wieder dem See zurückgegeben. Zitat Ende. Auch in diesem Fall also hat man sich archäologisch nicht für den Abfall interessiert. Allenfalls hat man ihn differenziert und nach dem Prinzip der Mülltrennung eine Sonderung von Überabfall und Resten gemacht. Als Berichte von Praktiken der Mülltrennung, der Blindheit und der wiederholten Entsorgung, die man den prähistorischen Stoffen angedeihen ließ, machen offenkundig, dass die endlich doch erfolgende Entdeckung der prähistorischen Relikte, der Pfahlbauten, jeweils mit der Entdeckung der Prähistorie selbst als einer bestimmten Form des Wissens zusammenfällt. Die vorgeschichtlichen Funde gewinnen Existenz, indem zugleich mit ihnen die epistemologischen Bedingungen ihrer Möglichkeiten bestehen. Diese gleich ursprüngliche Entstehung des Wissens und seiner Objekte vollzieht sich jeweils als eine spezifische Transformation, indem sich nämlich Abfallhaufen in Fundorte verwandeln. Im Zuge einer Verkehrung geltender Wertkategorien wird gerade dasjenige, was weggeworfen worden ist und was nicht aufgehört hat, ausgesondert zu sein, in das Ziel einer Suche transformiert. Gerade das, was zu entsorgen war, um niemals wieder beachtet zu werden, wird zu einem entscheidenden Fund, den man schon längst hätte entdecken müssen. Es macht den satirischen Zug von Friedrich Theodor Fischers Pfahldorfgeschichte aus, dass er dieses Verfahren bereits den Bewohnern einer neolithischen Siedlung zugeschrieben hat. Auf dem Wege dieses satirischen Zugriffs bei Fischer wird jedoch zugleich ein entscheidender Effekt der archäologischen Transformation von Abfallhaufen in Fundorte kenntlich gemacht. Die Pfahldorfgeschichte verweist darauf, dass sich mit den Entdeckungen der Vorgeschichte sowohl eine ungeheure Ausdehnung als auch eine maßlose Kontraktion der historischen Zeit vollzieht. Allgemein lässt sich sagen, dass wohl jede gravierende vorgeschichtliche Entdeckung des 19. Jahrhunderts mit dazu beigetragen hat, die Zeit, die man der Existenz des Menschen zuzubilligen bereit war, in die Vergangenheit hinein und hinter alle schriftliche Überlieferung zurück zu verlängern. Die Vorgeschichte fungierte, so betrachtet, als ein Generator von Zeit. Immer weiter zurück, immer früher, war der Ursprung des Menschen zu datieren, um sich mehr und mehr im prähistorischen Dunkel zu verlieren. Eine wesentliche Grundlage dieser fortschreitenden Ausdehnung menschlicher Zeit hat bekanntlich Charles Lyell geschaffen, indem er geologisch beobachtbare, erdgeschichtliche Veränderungen nicht nur auf einzelne katastrophische Ereignisse, sondern auf die lange Dauer kontinuierlicher geologischer Prozesse zurückführte, sodass sich die geologischen Zeiträume, mit denen zu rechnen war, um ein Vielfaches potenzierten. Dass der fossile Mensch nicht existiere, wie Cuviers berühmtes und einflussreiches Diktum lautete, war eine Annahme, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser von der Geologie eröffneten Tiefe der erdgeschichtlichen Zeit seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ins Wanken geriet. Aber die Vorgeschichte hat nicht nur an einer solchen permanenten Ausdehnung der Zeit laboriert, wie sie sich auch bei Friedrich Theodor Fischer, den erschauernden Pfahlbaubewohnern, im Blick auf den ausgetrockneten Grund ihres Sees zu erkennen gibt. Sondern sie hat parallel dazu, und auch dies ist bei Fischer kenntlich, diese sich ausdehnende Zeit kontrahiert. Wenn und insofern die Entdeckungen der Vorgeschichte auf einer Transformation von Abfällen zu Fundorten basieren, dann doppeln, spalten und entzweien sie den entdeckenden Blick. Sie verlangen, dass das, was bisher aus aller Orten und aller Bedeutung ausgegrenzt war, zu seiner Kenntnis gelangt und bewirken damit, dass er auch die kategorialen Gewohnheiten dieser Ausgrenzung wahrnimmt. Prähistorische Funde lehren nicht nur zu sehen, was einstmals war, sondern sie geben auch jenes Sehen zu sehen, das noch vor einem Moment nichts zu sehen vermocht hat. Folglich lassen sie im Subjekt der Grabung und der Entdeckung selbst eine Kluft entstehen. Es gehört zu einem Teil selbst der Vorgeschichte seiner Entdeckung. So verbindet sich die entdeckte Prähistorie, die eine neue zeitliche Tiefe entstehen lässt, mit der Vorgeschichte ihres Fundes, durch die sie jeweils neu die Gegenwart zersoniert. Sie dehnt und sie kontrahiert die Zeit. Und gerade dies ist die spezifische Pointe, die sich in der Pfahlbaugeschichte Friedrich Theodor Fischers artikuliert. Indem dort die Menschen des Neolithikums, ohne dies eigentlich zu können, gleich selbst ihre Vorvergangenheit entdecken, sind sie jene Menschen, die wir mit der Entdeckung der Prähistorie gewesen sein werden. Im Moment der Entdeckung tut sich eine Vorgeschichte auf, die aus einer Serie von Verfehlungen und Verkennungen besteht, welche ihrerseits die Entdeckung als eine verspätete kennzeichnet, als eine Entdeckung, die jetzt erst erfolgt. Genau dies ist die besondere Alteration, die das Lesen im Abfall, das Aufheben und Deuten des Abfalls erzeugt. Kommt zu meinem vierten Abschnitt. Kirchenmöllinger und Geist. Bei seiner Untersuchung der Tierreste der Schweizer Pfahlbauten hat der Zoologe Rütimeyer zwei Perspektiven unterschieden, aus denen die prähistorischen Funde betrachtet werden können. Nämlich einerseits im Hinblick auf den Kulturzustand der prähistorischen Menschenstämme, wie er sagt. Und andererseits im Hinblick auf deren tierische und pflanzliche Zeitgenossen. Von sich selbst sagt Rütimeyer, dass er als Zoologe nur zur Erhellung der zweiten Perspektive beitragen kann. Entsprechend hat Rudolf Virchow, der berühmte Mediziner und mindestens ebenso leidenschaftliche Prähistoriker, ihm später bescheinigt, dass es ihm gelungen sei, aus dem im Küchenabfall gefundenen Tierresten, Zitat, ein Bild der damals lebenden Tierwelt von großer Vollständigkeit herzustellen. Zitat. Zugleich macht Virchow aber deutlich, dass dieses Bild kein rein zoologisches sei, sondern dass es vielmehr eng mit der archäologischen Frage nach dem Kulturzustand des Menschen verknüpft ist. Und in der Tat haben sich die gefundenen Tierknochen jeweils zweifach auswerten lassen.
Ich möchte Ihnen natürlich nicht den Anblick dieser gefundenen Tierknochen ersparen. Dass Sie mal eine Vorstellung haben, dass dann in der Literatur präsentiert worden ist.
In der Tat haben sich die gefundenen Tierknochen jeweils zweifach auswerten lassen. Sie sind nicht einfach nur Reste von Tieren oder Reste, die irgendwelche Raubtiere von ihrer Beute gelassen haben, sondern sie sind selbst Knochen im Kulturzustand. Ein Küchenrest, ein systematisch hergestelltes Abfallprodukt. Als ein solches haben sie nichts mit Knochen in freier Wildbahn zu tun, sondern sind kulturellen Prozeduren verbunden. Die vielfältige Ansammlung von Knochen, die sich nur an Siedlungsstellen findet, bietet ein Gesamtbild der Fauna in ihrem kulturell unbrauchbar gewordenen Teil. Diese Kontinuitätsbeziehung zwischen Knochen und Kultur bieten einerseits die Chance zur Datierung, ganz nach der Art, wie sie auch für geologische Schichten genutzt wird. Virchow hat diese geologische Beschaffenheit der Küchenabfälle in Bezug auf die sogenannten Köcken-Göttinger verdeutlicht. Ich zitiere Virchow. Im Altertumsmuseum zu Kopenhagen zeigte mir der alte Thomsen im Jahre 1859 einen dort aufgestellten Durchschnitt einer solchen Küchenschicht. Lager liegt über Lager, wie in einer natürlichen Absetzung der Erdrinne. Aber dazwischen verstreut finden sich Geräte des Steinalters aus Horn, Knochen, Feuerstein, Ton sowie Kohlen und Asche. Man kann also nicht umhin zu schließen, dass hier Stämme der Steinzeit, vielleicht in Zeltlagen, gehaust und die Beute ihrer Jagd und ihres Fischfanges in große Haufen zusammengeworfen haben. Haufen, welche endlich einen fast geologischen Charakter angenommen haben. Zitat Ende. Reste eines Auerhahns, der in Dänemark längst ausgestorben ist, oder das Holz von Fichten, die in Dänemark längst nicht mehr wachsen, tragen dabei zur Bestimmung des Alters dieser Schichten bei. Zugleich aber hält Virchow diese Beziehung der sogenannten Köcken-Göttinger zu den Praktiken geologischer Datierung bewusst in der Schwebe. Es besteht nur eine Annäherung an und eine Vergleichbarkeit mit biologischen Schichten, jedoch keine Identität. Die Küchenabfälle, so betont er ausdrücklich, sind nur wie eine natürliche Absetzung der Erdrinne. Sie haben nur einen fast biologischen Charakter. Tatsächlich wären Datierungen der Köcken-Göttinger nicht geologisch, sondern kulturgeschichtlich zu vollziehen. Es war der von Virchow genannte Thomsen, der die Unterscheidung von Stein-, Bronze- und Eisenzeit eingeführt und damit die Frage der Periodisierung und kulturelle Praktiken gebunden hat. Über diese kulturgeschichtliche Einteilung geht Virchow noch hinaus. Dabei bezieht er sich auf den schwedischen Zoologen Sven Nilsson, der als erster die Kulturstufen der Jagd, des Nomadentums, des Ackerbaus und der Zivilisation unterschieden hat. Virchow wendet diese Kategorisierung auf die Köcken-Göttinger an und kommt zu dem Schluss, ich zitiere, das Steinvolk, welches die Küchenabfälle in Dänemark hinterlassen hat, besaß offenbar eine ungleich niedere Bildung als das der Fahrer. Denn es hatte kein anderes Haustier als den Hund und es trieb keinen Ackerbau, während die Pfahlbauern des Steinalters mancherlei Getreide bauten und außer dem Hunde die Kuh und das Schwein sogar in mehreren Rassen besaßen. Zitat Ende. Virchows Überlegungen zeigen, welche fundamentale Bedeutung den Abfällen, hier den Küchenabfällen, den Köcken-Göttinger, die prähistorische Archäologie zukommt. Gerade jene Abfälle, die man wenige Jahre zuvor, wie Keller berichtete, noch zum Düngen der Felder benutzte, werden jetzt zu nichts Geringerem als der materiellen Grundlage des Wissens über den Bildungsgang des menschlichen Geistes. Aus den Nahrungsresten und Tierknochen lassen sich nicht nur, wie aus Fossilien, Schlussfolgerungen über den Bestand einer längst untergegangenen oder in Teilen auch noch bestehenden Tierwelt ziehen, sondern sie ermöglichen darüber hinaus auch Aussagen über die kulturelle Ordnung, wie sich der Mensch zu verschiedenen Zeiten zu geben vermochte. Abfälle achtlos weggeworfen, zu Hügeln angehäuft, sind Teil der Landschaft der Jetztzeit geworden, indem sie sagen, was die Menschen der Urzeit über sich nicht sagen konnten und was wir jetzt, gerade eben noch nicht, aber jetzt, zu lesen haben. Man versteht die Emphase, mit der Virchow seine Überlegungen vorträgt. Die Entdeckung der Vorgeschichte, so impliziert er, öffnen uns die Augen über uns selbst und sie zeigen uns, wie wir bis gerade eben noch vor einem Moment die Augen geschlossen haben. Die Entdeckungen der Vorgeschichte zeigen uns den Weg, den wir genommen haben und den wir jetzt zu erkennen vermögen. Zitat: Das tritt klar zutage, dass der Gang menschlicher Entwicklung überall nach demselben Gesetz fortschreitender Bildung erfolgt. Zitat Ende. Ausgehend von Küchenabfällen will Virchow auf eine Geschichte des menschlichen Geistes hinaus. Die Spannung zwischen Kirchenmöttinger und Geist gibt dabei seinem, ich möchte sagen, Leib- und Magenprojekt Kontur, eine Geschichte des Kochens. Unter genau diesem Titel, Geschichte des Kochens, hat Virchow 1876 in der Deutschen Rundschau ein Essay veröffentlicht. Darin kennzeichnet er die Erfindung des Kochens als, Zitat, eine der größten Grenzscheiden zweier Kulturperioden, welche die Menschheit überschritten hat. Zitat. In seiner weiteren Argumentation geht er jedoch über diese These noch hinaus. Das Kochen, konstatiert er, ist die Grundlage aller Kulturfortschritte der Menschheit gewesen. Zitat. Die Meinung, dass irgendein größerer Teil der Menschheit von rein pflanzlichen Stoffen, die keiner künstlichen Vorbereitung ausgesetzt waren, lebte und dabei Fortschritte der Bildung, welche als solche nennenswert wären, gemacht hätte, gehört zu den willkürlichen Behauptungen. So konstatiert Virchow mit einem Seitenhieb auf die Vegetarier. Sie gehört, diese Behauptung, mit anderen Worten, in das Reich der Legenden. Diese Behauptung ist entstanden in einem Nachdenken der Moderne über die Vorgeschichte, das, Zitat Virchow, noch ohne tieferes Verständnis der Urzeit ist. Die neuesten Entdeckungen der Vorgeschichte weisen nämlich in eine andere Richtung. Sie zeigen, dass Fortschritte, die womöglich ohne die Kenntnis des Kochens gemacht worden sind, nicht nennenswert sind. Das heißt, getrost vergessen werden können. Um zu erinnern aber, ist an alle kulturellen Errungenschaften, die der Erfindung des Kochens nachfolgen. Am Beginn dieser Errungenschaften, die vom Kochen abhängen, steht, daran ist Virchow keinen Zweifel, die Menschwerdung selbst. Der Mensch, so postuliert er, ich zitiere, ist das einzige kochende Tier. Kein Tier hat gleich dem Menschen das Bedürfnis, seine Nahrungsmittel in der Weise, wie es durch das Kochen geschieht, vorzubereiten. Einzelnen, wie den Vögeln in ihrem Kopfe, den Wiederkäuern in ihrem Vormagen, ist von Natur eine Einrichtung mitgegeben, welche einen Teil derjenigen Vorbereitung besorgt, welche zur vollständigen Verdauung der Speisen erforderlich ist. Aber keins von den Tieren, denen ein solcher Vormagen versagt ist, hat jemals Versuche gemacht, durch künstliche Einrichtungen diesen Mangel abzuhelfen. Nur das Genie des Menschen vermochte den großen Schritt zum Kochen zu machen. Zitat Ende. Nicht ohne Grund werden Virchows Ausführungen an diesem entscheidenden Punkt seiner Argumentation widersprüchlich und zirkulär. Erstens bezeichnet er das Kochen als ein Bedürfnis des Menschen und nur des Menschen. Zweitens entdeckt er eine organische Entsprechung des Kochens in der Tierwelt, nämlich den Kopf der Vögel oder den Vormagen der Wiederkäuer, die zur Verdauung der Speise erforderlich sein soll. Drittens attestiert er einen wesentlichen Mangel bei all den Tieren, denen Kopf oder Vormagen fehlen. Und viertens schließlich bezeichnet er das Kochen als ein Vermögen, das keiner Notwendigkeit, sondern einem genialen Einfall des Menschen zu verdanken ist. Das argumentative Schwanken, das hier bemerkbar ist, und das sich etwa in dem seltsamen Gedanken bekundet, einen kopflosen Tier als Mängelwesen erscheinen zu lassen, kreist um eine fundamentale Grenze. Die Grenze zwischen Kultur und Natur. Ohne diese Grenze wird Entschiedenheit zu markieren. Virchow ist der Begriff, so könnte man sagen, im Blick auf die Erfindung des Kochens, die Zoologie und die Anthropologie zu scheiden. Jedoch ohne diese Scheidung in aller Deutlichkeit zu vollziehen. Er stellt die Möglichkeit in Aussicht, im Zeichen des Kochtopfs die Naturgeschichte der Fauna und die Kulturgeschichte des Menschen getrennte Wege gehen zu lassen. Das Kochen wäre dann mehr als bloß eine artgerechte Externalisierung des Kopfs oder des Vormagens. Das Kochen wäre eine Kulturtechnik, die humane Bedürfnisse schafft, welche zu biologischen Erfordernissen zwar in Analogie gesetzt, aber nicht mehr mit ihnen identifiziert werden können. Diese Erkenntnis, die sich in Virchows Schrift ankündigt, spaltet gleichsam die Biologie in Bios und Logos, ohne dass beide ihren Bezug zueinander verlieren. Was sich hier artikuliert, ist die Latenz einer Scheidung zwischen dem Wissen vom Leben und dem Wissen von der Kultur. All dies aber ist eine Folge der Relation von Kirchenmöttinger und Geist. denn wie anders als anhand von Küchenabfällen sollte sich in den Entdeckungen der Vorgeschichte die anfängliche Spur der Kochkunst bemerkbar machen. Auf Topfscherben ist hier kein Verlass. Wo sie sich nicht finden, bleibt immer noch das Feuer, mit dessen Hilfe Roos in Gekochtes verwandelt worden sein kann. Wo aber nur eine Feuerstelle ist und sonst nichts, da fehlt das Kochen. Da wurde gleichsam das Feuer nicht von Menschenhand entfernt. Küchenabfälle sind also unabdingbar, um der Vorgeschichte auf den Grund zu gehen und ihren Anfang zu fassen. Trotz seines bemerkenswerten Zauderns, das Nachdenken über Kultur vom biologischen Wissen zu scheiden, hat Wörche in seinem Essay doch die Folgerungen, die aufgrund dieser Unterscheidung deutlich werden, ausgemalt. Zunächst hat er die von Nielsen aufgestellten elementaren Kulturstufen von Jagd, Nomadentum, Ackerbau und Zivilisation unterlaufen, obwohl diese Begriffe ihre große Karriere in der Kulturgeschichtsforschung eigentlich noch vor sich hatten. Er hat diese Einteilung unterlaufen, insofern die viel elementarere Zäsur, wie Virchow nahelegt, in der Erfindung des Kochens zu sehen ist. Mit ihr ergibt sich, was die Grundlage aller kulturellen Entfaltung sein wird, nämlich die soziale Differenzierung der Geschlechter. Zitat: Die Einführung des Ackerbaus in die Gewohnheiten der Menschen setzt das Kochen voraus. Alle Hauptgegenstände des Ackerbaus sind und waren Pflanzen, welche erst durch künstliche Zubereitung für die Ernährung des Menschen brauchbar gemacht werden. Zitat Ende. Das Kochen aber ist Sache der Frau. Zitat: Von da an erhielt die Frau die würdigere und einflussreichere Stellung. Sie wird die Verwalterin der aufgehäuften Schätze. Sie bestimmt Maß und Art der Verwendung. Sie wird verantwortlich die Verpflegung der Familie. Zitat Ende. Diese Zuständigkeit der Frau für das Kochen, die sich erst durch dessen Erfindung ergeben hat, zeitigt weitreichende Folgen für die Kultur. So ist die Differenz der Geschlechter, die Virchow zu zeigen versucht, beteiligt an der Entfaltung des Kunstgewerbes. Ich zitiere: Schon ehe sie sich an den Herd stellte, war die Frau wahrscheinlich überall die Hüterin des Feuers geworden. In seiner Pflege bereitete sie sich vor zu der anhaltenden Sorge und Treue der eigentlichen Hausfrau. Während der Mann noch in unruhiger Hast den Tieren des Waldes und der Steppe nachjagte und das Blut nicht aufhörte, seine gewalttätige Hand zu netzen, da schon begann die Frau, sich vorzubereiten auf die Ordnung des festen Hauswesens. Da schon senkten sich ihre Brust die ersten Keime jener höheren Triebe, aus denen später das Kunstgewerbe hervorging. Sie fertigte die Kleider des Mannes und heftete daran allerlei farbige Zierate. Sie wob die Stoffe und fügte in dieselben zierliche Muster. Sie entwickelte auch den Topf aus seiner ersten rohen, flachen und niederen Form zu immer mehr plastischen Gestalten. Und sie bedeckte sein Äußeres mit allerlei Linien und Erhabenheiten, wie sie das Vorbild des Gewebes, der Farben, der Einschuss, das Muster des Leinen- oder Wollengewebes eben darbot. Von der Tonplastik ging dann später in den Händen der Männer die eigentliche Bildnerei aus. Aber ihr Anfang liegt am Herd. Er gehört mit in die Geschichte des Kochens. Zitat Ende. Unverkennbar sind Virchows Darlegungen teleologisch geprägt. Und diese Teleologien finden ihren Rückhalt in der Möglichkeit einer biologischen Vorbestimmung dessen, was die Aufgaben der Frau zu sein haben. Aber zugleich zeichnet sich die Möglichkeit ab, dass das, was die Frau immer schon gewesen sein wird, nichts anderes als ein Effekt, ein langfristiges Produkt von Kulturtechniken ist. So sehr bleibt bei Virchow die Unterscheidung von Naturgeschichte und Kulturgeschichte in der Schwebe, dass jederzeit das eine in das andere umschlagen kann. Man kann das, was sich hier abzeichnet, im weitesten Sinne als die Latenz von Kulturwissenschaft bezeichnen. Auf jeden Fall aber ist es die Latenz von Archäologie. Die Latenz der Archäologie in ihrer klassischen Form, die im 19. Jahrhundert wesentlich mit der Ausgrabung von kunstgewerblichen Gegenständen beschäftigt gewesen ist. Von Bildnereien, wie Virchow sagt, deren Anfang am Herde liegt. Die Ausgrabung der Tongefäße, der Plastiken und der verzierten Gegenstände, die das Hauptinteresse nicht der prähistorischen, aber der klassischen Archäologie im 19. Jahrhundert gewesen ist, sie wird hier, im Rahmen einer Geschichte des Kochens auf ihre Vorgeschichte zurückgeführt. Es sind die Küchenabfälle, die Kjöckenmeldinger, die Priorität genießen gegenüber allen Fundobjekten von ästhetischem Wert. Und doch werden sie später als diese zur Kenntnis genommen. sind die nachgetragene Vorgeschichte der klassisch-archäologischen Funde. Und vielleicht ist Abfall nicht einmal ein Fund. Zwischen ihm und konventionellen archäologischen Fundobjekten besteht ein gravierender Unterschied. Küchenabfälle lassen sich nicht musealisieren. Jene Quirkenmörder, deren Durchschnitt Virchow in Kopenhagen betrachten konnte, haben lediglich exemplarische Funktionen. Sie bilden die Ausnahme, welche die Regel bestätigt, dass es weder ein Museum für jene prähistorische Austernschalen gibt, die in den dänischen Abfallhaufen gefunden worden sind, noch für die geknackten Erdnüsse, Haselnüsse, wie man sie im Zürcher See geborgen hat. Es gibt keine Asservatenkammern für jenen vorgeschichtlichen organischen Stamm, die der Fundort der Schweizer Pfahlbauten gewesen sind. Die Küchenabfälle bilden kein greifbares, kein ausstellbares Objekt, sondern sie sind das Ausgeschiedene, das Abgesonderte und zugleich der Rahmen und die Voraussetzung all dessen, was als kulturelles Artefakt entdeckt und dargestellt werden kann. Die archäologische Entdeckung der vorgeschichtlichen Abfälle im 19. Jahrhundert ist zugleich eine Entdeckung der Vorgeschichte der Archäologie selbst und mit ihr der Kulturwissenschaft. Es scheint, als habe die Pfahldorf-Geschichte von Friedrich Theodor Fischer auch dieses Interesse von Virchow an dem, was die vorgeschichtlichen Menschen gegessen haben, um dann Kultur als solche zum Wissensgegenstand werden zu lassen, mit in den Blick genommen. Die Pfahldorf-Geschichte hat ihren Höhepunkt nämlich in einem ungeheuren, verschwenderischen Festbankett, bei dem alle möglichen, Zitat, steinzeitlichen Leckerspeisen in der Aufhaltestelle. Entsprechend ist der Erzählung ein umfangreicher Speisezettel beigelegt, der die Delikatessen im Einzelnen auflistet und der in ausführlichen wissenschaftlichen Anmerkungen näher erläutert wird. Ich möchte Ihnen genau zeigen. Also das können Sie natürlich jetzt nicht lesen, aber das kann ich ein paar von den Berichten nennen. Das ist ein Speisezettel, der tatsächlich in dieser literarischen Erzählung beigefügt findet. Nun, da wird also versucht, eine Menüfolge zu erwerben, die der Steinzeit entsprochen haben mag. Also auf der Folie habe ich den Nachtisch jetzt abgeschnitten, weil es einfach nicht mehr drauf gepasst hat. Die Liste war einfach zu lang. Was haben wir da? Also Zahnbraten und zahngesülztes Kalbs, Lamm, Rindsbraten, gesülztes Spansau. Wildschwein, Schwein in Brühe von Blut und Mehl mit Thymian, Kümmel, Wacholderbeer und so weiter, Hase gespickt, Wiesentbraten in größeren Stücken als Lungebraten und Zima, Rippen natürlich, Bohnen mit Beeren, Schinken geschnitten, Erbsen mit Landjägern, Rüben mit Schübling, Sauerkraut mit Lunse und geräuchertem Fleisch des Murmeltiers und so weiter. Kugelfleck gedämpft. Also Fischer schon in seiner Pfahldorf-Geschichte natürlich satirischen Charakter, das dürfte längst deutlich geworden sein. Dieses Interesse von Virchow an dem, was die vorgeschichtlichen Menschen gegessen haben, scheint er auch mit in den Blick genommen zu haben. Das war mein Gedanke. Bei Fischer allerdings endet dieses Festbankett in einer zünftigen Prügelei, mit der das Bankett und die Seebewohner buchstäblich ins Wasser fallen. Dieser Einbruch der Unkultiviertheit nimmt gewissermaßen das Ende und den Untergang der Pfahlbaukultur vorweg. Und gerade dieser Untergang wird es sein, der den Bestand an Relikten, die einst auf dem Seegrund zu finden sein werden, besiegelt. Kultur ist, mit anderen Worten, immer schon untergegangen, wenn sie zum Gegenstand wird. Sie ist in einer Weise durch Zäsuren bestimmt, die dem von Virchow unternommenen Versuch, ihr eine universalgeschichtliche Zielrichtung zu unterstellen, letztlich vereitelt. Vielen Dank.